Ja, Weihnachten rückt näher und die zweite Kerze brennt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute erste Adventswoche. Wer würde sagen, ja, ich bin diese Woche schon so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung als noch letzte Woche? Letzte Woche waren wir alle noch so überrascht, dass es schon so weit ist, gell? Jetzt so langsam kommt man da so rein. Wer freut sich schon auf Weihnachten? Auch, ja, also wir sind in eine gute Richtung unterwegs. Das ist schön. Und trotzdem, letzte Woche hatten wir es ja davon, es passiert so schnell, dass sich doch in die ganze Vorweihnachtszeit irgendwie so auch einiges an Stress mit reinmischt. Ja, es ist oft noch so viel zu erledigen. Und wir haben ja auch alle so unsere Bilder im Kopf, unsere Vorstellungen, was zu Weihnachten alles dazugehört, wie Weihnachten sein sollte, wie es ein möglichst schönes, fröhliches, harmonisches Fest werden könnte. Letzte Woche sind wir in eine Predigtreihe gestartet: Unperfekte Weihnachten. Denn ganz ehrlich, Weihnachten ist doch so oft nicht perfekt, oder? Weihnachten entspricht so oft nicht wirklich unseren Idealvorstellungen und auch nicht den ganzen Bildern, die man so aus der Werbung kennt. Ja, aber auch das erste Weihnachten und die Weihnachtsgeschichte war alles andere als perfekt. Und darum soll es auch heute nochmal gehen, denn die gute Botschaft von Weihnachten ist, das sind wir letzte Woche schon so eingestiegen: Gott ist gerade auch im Unperfekten da. Jesus ist nicht in eine heile Welt gekommen für perfekte Menschen, bei denen alles rund läuft, sondern er will dir und mir auch besonders im Unperfekten begegnen. Das Thema von letzter Woche war unperfekte Familie. Erinnert sich noch jemand? Hoffentlich. Ja, wir haben uns so die Familiengeschichte von Jesus angeguckt, seinen Stammbaum aus Matthäus 1. Und da haben wir gesehen, dass ja dieser Stammbaum, dass es nicht nur einfach irgendeine Auflistung ist an Namen, sondern dass wir da echt eine ganze Menge drin entdecken können. Denn hinter diesen ganzen Namen stecken Geschichten, ja, Lebensgeschichten, Familiengeschichten. Und das Interessante war so zu sehen und zu entdecken, dass da nichts davon irgendwie beschönigt wurde, wie es normalerweise so im Stammbaum von Königen der Fall war. Sondern Matthäus macht in seinem Evangelium von Anfang an deutlich, dass Jesus hineinkommt in eine Familiengeschichte, wo Menschen, wo Familien einfach unperfekt sind. Wir haben uns da so ein paar Dinge da angeguckt, ja, wo Menschen versagen, wo Schuld und Sünde im Spiel war, wo es Einsamkeit und Not gab, auch Ablehnung und wo einfach all die komplizierten und verworrenen Familienkonstellationen auch ihren Platz drin haben. Denn das ist das Schöne, dafür ist Jesus gekommen, um uns und um unseren Familien in aller Unperfektheit zu begegnen. Ein Vers, den wir uns letzte Woche näher angeguckt haben, ist aus Johannes 3, Vers 17, wo es heißt: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Heute gehen wir in ein zweites Thema rein in unserer Reihe, und zwar unperfekte Umstände. Und ich grüße an dieser Stelle mal das Team von Christen an der Bergstraße, auch wenn sie nicht da sind, aber wir können sie gerade mal per Foto einblenden. Wir hatten diese Woche eine Besprechung für den übergemeindlichen Weihnachtsgottesdienst am 4. Advent. Und durch, ja, ich fasse es mal zusammen, unperfekte Umstände, ja, musste die Besprechung abends bei 2 oder 3 Grad, ja, also eisekalt, abends auf einem stockdunklen Parkplatz in einem Lieferwagen stattfinden. Das war mal interessant, ja. Es waren wirklich so die unperfektesten Umstände, die man sich irgendwie vorstellen konnte. Also es war echt die kälteste Besprechung meines Lebens. Aber vielleicht das Gute dran war, es war auch eine der effektivsten und der produktivsten Besprechungen, denn es war klar, keiner verlässt den Lieferwagen, bevor nicht alle To-Dos vergeben sind. So. Ja, wir sind dann irgendwie ganz gut durchgekommen. Das ist schon eine spannende Sache mit, ich glaube, 6 Gemeinden. einen gemeinsamen Gottesdienst zu planen, aber es funktioniert irgendwie. Und ich dachte mir auch, ich stelle euch mal das Kernteam vor, dass ihr da einfach so ein bisschen mit reingenommen seid. Wer ist da dabei? Welche Gemeinden sind dabei? Weil ja, 4. Advent, 2 Wochen, da werden wir zusammen sein. Und das sind auch, ist so im Prinzip das Kernteam, die dann auch alle in Action sein werden. Also oben rechts im Bild, der das Plakat hält, das ist der Raphael von den Adventisten. Daneben ist der Martin von der FEG Seeheim und der mit der gelben Jacke, das ist der Philipp vom CVJM. Unten neben mir, das ist der Alex von den Baptisten in Hemsbach und der Frank Hussmann von der Christuskirche, der hat das Foto geschossen. Also es ist eine echt coole Truppe und als sie mich am Schluss nach meinem Predigtthema von heute gefragt haben und ich gesagt habe, es geht um unperfekte Umstände, da meinten sie, so grinsend, dass das ja richtig, richtig toll ist, dass ich jetzt dank dieser Lieferwagenbesprechung schon mal eine Einleitung für die Predigt habe. Genau, also hier sind wir. Unperfekte Umstände. Ich glaube, das ist nichts, worauf wir in irgendeiner Form scharf sind, oder? Nee, ich glaube, wir alle lieben gute Umstände. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn die äußeren Gegebenheiten passen, einfach gute Bedingungen, positive Verhältnisse. Ich war an dem Abend auch eingestellt auf eine Besprechung in warmen, gemütlichen Räumen, dachte mir vorher noch, ob es wohl Tee gibt. Und ich gebe ja zu, so ganz still und heimlich habe ich irgendwie gehofft, dass irgendwer Plätzchen mitbringt. Ja, und dachte, oh, jetzt noch so eine Besprechung, so ein bisschen mit vielleicht auch Lebkuchen, Spekulatius. Das wäre doch schön. Das wären gute Umstände gewesen für eine Weihnachtsbesprechung, oder? Gute Umstände sind einfach klasse. Aber wie war das denn damals am ersten Weihnachten, als Jesus auf die Welt kam? Wie waren da die Umstände? Wie waren da so die äußeren Gegebenheiten? Wir schauen heute mal rein in Lukas Kapitel 1 und 2. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr möchtet, oder eure Apps öffnen oder auch einfach nur zuhören. Das sind nicht so komplizierte Namen wie letztes Mal. Also ich glaube, man kann auch ganz gut folgen. Und da sehen wir gleich zu Anfang einen ersten Aspekt. Ich lese mal in Lukas 1 ab Vers 26, wo wir sehen, dass die Umstände, wie Jesus in die Welt hineinkommt, beziehungsmäßig alles andere als ideal waren. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten, jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann ab Vers 34. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist mal eine Ansage, oder? Also Maria, ein junges Mädel, wird plötzlich schwanger. Und wie sagt man so schön, sie ist plötzlich in anderen Umständen. Ja? Also die Umstände waren auf einmal anders und ich würde sagen so richtig ganz, ganz anders. Sie hatte mit Josef, ihrem Verlobten, Pläne. Klar, sie hatten Ziele, sie hatten Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft und dann plötzlich steht alles Kopf. Von einem Moment auf den anderen war alles anders, ja, alles irgendwie Chaos, alles erstmal durcheinander. Sie wird schwanger vom Heiligen Geist. Erklär das mal deinem Partner. Erklär das mal deiner Familie. Erklär das mal den Leuten im Dorf, die schwätzen und tuscheln. Das sind nicht nur irgendwie andere Umstände, sondern ich würde mal sagen, das sind die fragwürdigsten, irgendwie außergewöhnlichsten Umstände, die man sich so vorstellen kann. Und ich glaube, es sind auch erstmal die denkbar schlechtesten Umstände für ein junges Paar. Maria ist plötzlich schwanger. Problem 1, und das war schon ein richtiger Skandal vor der Heirat. Und Problem 2, nicht von ihrem Verlobten. Und da hat der Spaß nun wirklich aufgehört. Und ja, das hätte in der damaligen Kultur auch durchaus lebensgefährlich werden können. Was für eine Zerreißprobe für die Beziehung. So viel Sprengstoff, so viele Fragen, so viel Druck auch von außen. Lukas startet die Erzählung der Weihnachtsgeschichte mit diesen beziehungsmäßigen, ja, unperfekten Umständen. Wie waren sonst so die Rahmenbedingungen, die äußeren Gegebenheiten in der Weihnachtsgeschichte? Politisch nicht einfach. Also es waren definitiv keine ruhigen, friedlichen Zeiten. Es war eine Zeit, in der die Bevölkerung echt gelitten hat. Das Land stand unter römischer Fremdherrschaft. Es wurden hohe Steuern erhoben, was besonders, ja, wie es ja so oft der Fall ist, dann die einfachen Leute sehr hart getroffen hat. Viele hat es in eine Armut reingebracht. Militärische Gewalt und Unterdrückung waren so an der Tagesordnung. Kaiser Augustus war in der Zeit so der Herrscher des Römischen Reichs. Er hat auch manches Gute bewirkt, aber im Grunde genommen ließ er sich verehren wie ein göttlicher Herrscher und hatte quasi die Alleinherrschaft. Und da wird es ja oft kritisch. Ich lese mal aus Lukas 2, die Verse 1 bis 3. In jener Zeit, also rund um die Weihnachtsgeschichte, erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Also Kaiser Augustus erließ einen Befehl und alle mussten folgen, egal wie die persönliche Situation gerade so war. Es war eine politische Anordnung und die Menschen mussten einfach das umsetzen und gehorchen. Ja? Keine Wahl, keine Freiheit, nicht schön. Unter Kaiser Augustus regierte in Judäa Herodes der Große. Und Herodes, der war so bekannt für seine gewaltigen Bauprojekte, ja, quasi so was wie Jerusalem 21, könnte man fast sagen. Aber noch mehr bekannt war er für seine brutale Herrschaft. Matthäus berichtet uns vom Kindermord in Bethlehem, ja, dass kurz nach Jesu Geburt Herodes angesetzt hat, dass alle männlichen Kleinkinder getötet werden sollen, weil er Angst hatte, ein neuer König könnte seine Macht bedrohen. Auch das gehört zur Realität der Weihnachtsgeschichte dazu. Also richtig, ja, auch bedrohliche Umstände für die ganze Bevölkerung und insgesamt einfach wahnsinnig unsichere und belastende Zeiten, wo sich die Menschen so richtig gesehnt haben nach Frieden und nach Gerechtigkeit, aber wo so wenig davon zu spüren war. Unperfekte Umstände. Ja, unperfekte Umstände in der Weihnachtsgeschichte waren für Maria definitiv auch in körperlicher Hinsicht. Wir hatten es ja von der Volkszählung gerade gelesen und ich lese mal weiter ab Vers 4. Da steht, auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Also weil sie verlobt waren, musste Maria mitkommen nach Bethlehem. Und von Nazareth nach Bethlehem ist es eine Strecke von ungefähr 150 Kilometer. Für uns ja jetzt nicht so die krasse Distanz, aber wohlgemerkt, ja, mussten sie die Strecke zurücklegen, nicht irgendwie auf der Autobahn, auch nicht mit der Bahn, sondern zu Fuß. Vielleicht hatten sie noch einen Esel mit dabei, so stellt man sich das jedenfalls irgendwie vor, aber das steht jetzt auch nirgends, ist nicht gesichert, es könnte sein. Vielleicht waren sie aber auch zu arm für einen Esel. Also jedenfalls waren sie ja zu Fuß unterwegs. Es gab verschiedene Routen, es gab verschiedene Reisemöglichkeiten von Nazareth nach Bethlehem. Aber so oder so war es eine echt anspruchsvolle Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes, über Stock und über Stein. Also da waren auch Gebirge und das waren einfach ja, so richtig steinige Trampelpfade. Eine Reise, die absolut nicht ungefährlich war, weil da gab es überall auch Räuberbanden, da gab es wilde Tiere. Man sagt, dass auch in der Gegend das Wetter sehr unvorhersehbar war. Und ja, die Reise, ich habe nochmal nachgelesen, dauerte mindestens 5 bis 7 Tage, wenn man fit und gut zu Fuß war. Das hat auf Maria und Josef so vermutlich nicht so getroffen. Maria war hochschwanger in anderen Umständen. Und wenn man langsam reisen musste, wenn man Pausen einlegen musste, vielleicht auch mal irgendwie einen Umweg einlegen musste, dann konnte die Reise durchaus auch sich bis zu 3 Wochen hinziehen. Es war eine beschwerliche Reise und ja, körperlich einfach eine extreme Herausforderung, gerade auch unter diesen Umständen. Und dann, ja, dann sind sie irgendwann nach vielen Tagen, vielleicht Wochen, endlich in Bethlehem angekommen, völlig erschöpft, die Wehen gingen los. Wir lesen mal die nächsten beiden Verse, Vers 6 und 7. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ja, das Dorf war völlig überlaufen. Wegen der Volkszählung war alles irgendwie im Ausnahmezustand. Überall waren Menschen, überall war Gedränge, überall war Stress. Es liest sich so leicht, ja, Jesus in der Futterkrippe und man hat vielleicht noch so ein paar idyllische Bilder im Kopf mit Ochs und Esel und so im Stall. Aber was muss das bedeutet haben, emotional? Ja, sie finden keinen Platz in einer Unterkunft. Alles war belegt. Vermutlich kamen sie einfach ein bisschen später an als schon viele andere, die irgendwie ein bisschen schneller gereist sind. Alles war voll, überall werden sie weggeschickt. Keine Unterkunft, keine Hebamme, keine Mutter oder Schwester irgendwie in der Nähe. Auch keine Hygiene, keine Ruhe. Fertig von der Reise. Ja, was für ein emotionaler Ausnahmezustand. Eine Geburt, ja, eigentlich im Chaos und unter den widrigsten Umständen. Und es wurde ja erstmal nicht wirklich ruhiger. Denn wir lesen in der Bibel, dass einige Wochen, vielleicht auch Monate später, die Eltern wirklich auch um das Leben ihres Kindes bangen mussten. Wir hatten es vorher schon von Herodes, ja, der befohlen hat, dass alle neugeborenen Babys, alle Jungs unter 2 Jahren getötet werden sollen, damit seine Macht ja, gesichert bleibt. Und damit war nun wirklich nicht zu spaßen und ja, es bestand einfach richtig akute Lebensgefahr für das Kind und die Eltern mussten die Flucht antreten. Hals über Kopf, mitten in der Nacht, haben sie sich auf die Flucht begeben. 300 bis 500 Kilometer nach Ägypten. Ein langer, ein ja auch gefährlicher Weg mit einem kleinen Kind, das sie versteckt halten mussten, immer in der Angst, irgendwie entdeckt zu werden. Ein echter Überlebensmarsch quasi, ja, mit total vielen Gefahren, Unsicherheiten und dann einer Zukunft vor Augen, die völlig unklar war. Was für ein Ausnahmezustand. Wir kennen ja so die Weihnachtsgeschichte und ich denke, das meiste ist uns von Grund auf bekannt. Vielleicht war es nicht so sehr viel Neues, aber trotzdem, ich merke das auch bei mir, man hat ja manchmal so irgendwie ein idyllisches Postkartenbild von Weihnachten und der Weihnachtsgeschichte vor Augen. Aber es ist irgendwie ja wirklich krass, sich so bewusst zu machen, unter welchen unperfekten Rahmenbedingungen Jesus, der Sohn Gottes, in unsere Welt hineinkommt. Wie unsicher da alles war, wie stressig, wie unkomfortabel, wie chaotisch, wie herausfordernd und auch bedrohlich. Und doch, genau das war das Setting für das größte Wunder aller Zeiten. Das war der Rahmen dafür, ja, wie Gott den größten Segen der Geschichte in diese Welt hineingebracht hat. Gott wurde Mensch unter absolut unperfekten Umständen. Und ich finde, das ist so eine starke Botschaft in der Weihnachtsgeschichte, dass Gott gerade in den unperfekten Umständen da ist, dass er da mittendrin ist, dass er in den unperfekten Umständen am Wirken ist, um uns seine Liebe und uns seine Gnade zu zeigen, gerade da, wo es drunter und drüber geht. Sein Handeln, sein Segen, seine Nähe sind nicht an gute Umstände gebunden. Ich merke das ja auch von mir. Wir machen manchmal so viel an den äußeren Bedingungen irgendwie fest und ja, geben den Umständen oft so ein hohes Gewicht. Denken, ja, unter diesen Umständen klappt das bestimmt oder na ja, wenn die Umstände das vielleicht erlauben, ja dann und so weiter. Und konzentrieren uns so oft auf die Umstände. Und wie oft bitten wir auch Gott, dass er die Umstände verändert und denken, ja, wenn dieses oder jenes anders wäre, ja dann würde es laufen, dann wäre doch die Welt in Ordnung. Aber was wäre, wenn für Gott die Umstände gar nicht so entscheidend sind? Wenn Gott völlig unabhängig davon, wie so die äußerlichen Dinge aussehen, wenn er einfach Gutes für uns und für unser Leben im Sinn hat und unabhängig von den äußerlichen Dingen wirklich Gutes in unser Leben hineinbringen möchte. Könnte es sein, dass es Gottes Anliegen oft gar nicht so in erster Linie ist, die Umstände zu verändern, sondern vielleicht vielmehr uns zu verändern, uns irgendwie zu formen, uns zu begegnen, uns zu beschenken auch inmitten aller unperfekten Umstände. Ich habe ein eigentlich eher banales Beispiel, aber das kam mir diese Woche wieder so in den Sinn. Es gab eine Phase, da waren Markus und ich ziemlich knapp bei Kasse. So nach unserem Studium und so weiter. Da war es jeden Monat etwas sportlich, über die Runden zu kommen. Aber ja, auch da ganz ehrlich, es ist etwas, was ich im Nachhinein nicht missen möchte, weil ich denke, wir konnten durchaus einiges lernen in der Zeit. Und es war einfach so genial, auch in dieser Phase, in den, ich sag mal, finanziell unperfekten Umständen, ja, einfach Gottes Versorgung zu erleben. Materiell, ja, das war klasse, aber auch auf ganz andere Art und Weise. Und ich habe diese Woche mal wieder in so einem älteren Fotoalbum geblättert, weil es draußen so ungemütlich war. Und da kriege ich immer total viel Reiselust. Ja? Kennt das jemand? Da sehnt man sich so nach wärmeren Gefilden. Und ich habe mich erinnert an einen unserer schönsten Urlaube. Und dass der Urlaub so toll war, mir so positive Erinnerung ist, das lag jetzt nicht am Budget. Es war kein All-Inclusive-Urlaub, irgendwie mit Rundum-Sorglos-Paket oder sowas. Sondern es war ein Urlaub, ich habe ein Foto dabei, mit einem kleinen Zelt. Ihr seht, das ist schon ein paar Jahre her, so ein bisschen vergilbt, ich habe es abfotografiert. Die Qualität ist nicht so gut. Es war ein Urlaub mit einem kleinen Zelt und mit einem Klappstuhl. Ich habe den Klappstuhl ausgegraben. Wo ist er? Da. So. Den gibt es nämlich noch. So, okay, ich erzähle es mal. Von dem Camper, da haben wir noch nicht mal gewagt zu träumen. Das war außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Wir waren unterwegs mit einem kleinen Zelt, mit wenig Gepäck, wie gesagt, mit so einem Klapphocker. Und wir hatten noch nicht mal einen Tisch. Und ich weiß das noch so, so gut. Also so, als wäre es gestern. Wir waren dann im Supermarkt, ziemlich am Anfang von unserem Urlaub. Und da haben wir einen Karton gefunden. Ein Karton, der hat stabil gewirkt. Der hatte irgendwie eine ganz passable Größe. Und da haben wir gesagt, boah, den Karton nehmen wir mit. Das wird unser Tisch sein. Und wir haben uns so gefreut über diesen Tisch. Wir haben uns so beschenkt gefühlt. Und dann dachten wir, oh, das wäre genial, wenn uns der Tisch, dieser Karton, den Urlaub über erhalten bleibt. Und damit man den besser abwischen konnte und so, haben wir uns dann diese Mülltüte da drauf gemacht. Und dann saßen wir da jeden Tag mit unseren Klapphockern an diesem Karton, wo die Mülltüte drauf war, und haben gesagt, Mensch, geht's uns gut? Sind wir beschenkt? Jetzt haben wir im Urlaub sogar einen Tisch mit Tischdecke. Ja, wir sind wirklich die beschenktesten, gesegneten, glücklichsten Menschen der Welt. Ja, heute muss ich ein bisschen drüber schmunzeln. Ich könnte mir ein bisschen mehr Komfort vorstellen. Aber ich finde es einfach genial, wie Gott auch in den unperfekten äußerlichen Dingen einfach so Schönes wirken kann in uns drin, in unseren Herzen, wie er uns da ausfüllen kann, wie er uns auch Dinge so zum Segen werden lassen kann. Und vielleicht ist es heute so, ja, einfach eine Botschaft für dich, eine Ermutigung für dich. Diese, ja, Botschaft aus der Weihnachtsgeschichte, dass Gott da ist, dass er mittendrin ist, auch da, ja, wo äußerliche Dinge unperfekt sind. Weil Gott hat es an Weihnachten gezeigt, er ist wirklich ein Spezialist da drin, inmitten von unperfekten Umständen zu wirken und seinen Segen zu schenken. Weihnachten bedeutet, Gott will dir begegnen. Weihnachten bedeutet, Gott will dich beschenken. Und zwar nicht erst dann, wenn alles irgendwie rund läuft, noch so ein Sahnehäubchen obendrauf, sondern er will dir begegnen, er will dich beschenken inmitten deiner Umstände, die unperfekt sind. Da, wo es chaotisch zugeht, da, wo es stressig ist, da, wo Sachen irgendwie unsicher sind, da, wo Situationen belastend sind, da will er dir nahe sein. In welchem Bereich auch immer. Wir haben auch jetzt in der Weihnachtsgeschichte ganz unterschiedliche Ebenen und Bereiche gesehen. Vielleicht ist es bei dir stressig und chaotisch, auch in Bezug auf Beziehungen. Vielleicht im Hinblick auf Gesundheit. Vielleicht in den Finanzen. Vielleicht in Bezug auf den Job, die Wohnsituation oder noch was ganz anderes. Aber du darfst das wirklich mitnehmen aus der Weihnachtsgeschichte, drauf zu vertrauen, dass Gott die Größe hat, dass er die Weitsicht hat, dass er dir die Möglichkeit hat, aus all dem Unperfekten wirklich was richtig, richtig Gutes entstehen zu lassen und dir die Dinge zum Besten dienen zu lassen. Vielleicht ändern sich manchmal nicht so sehr die Umstände an sich, aber wie genial ist es, wenn sich Dinge in uns verändern, wenn wir erleben, wie Gott uns beschenkt mit seiner Liebe, mit seiner Freude, ja, wie seine Kraft in uns ist, wie seine Hoffnung in uns kommt, wie er einfach wirkt in unserem Herzen in unperfekten Umständen. Er hat es an Weihnachten bewiesen, dass er ein Gott ist, der seinen Segen schenkt, völlig unabhängig von den äußeren Dingen. Und das gilt bis heute. Das gilt für dein Leben. Und ja, die Einladung ist wirklich, öffne dein Herz für das, was er für dich vorbereitet hat. Für das, was er in deinem Leben tun will. Schau nicht nur auf die Umstände, was irgendwie geht, was irgendwie möglich ist, sondern ja, schau wirklich auf das, was Gott tun kann, was er tun will. Ja, lass uns doch miteinander beten. Und ja, einfach so nochmal Jesus danken und vor ihm sein. Danke, Jesus, dass du in diese Welt hineingekommen bist. In eine unperfekte Welt unter absolut unperfekten Umständen. Danke, dass du gekommen bist, um jeden Einzelnen, der hier ist, ja wirklich nahe zu kommen, um uns deine Liebe zu zeigen und uns zu segnen und zu beschenken. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Auch mit allem, wo es nicht rund läuft, mit allem, wo es hapert. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es kennst, dass du drum weißt, was unperfekte Umstände sind und ja, dass du wirklich die Größe und die Kraft hast, was Gutes draus zu machen. Und so bitten wir dich jetzt auch für diese Adventszeit, dass wir uns nicht von all den äußerlichen Dingen irgendwie so vereinnahmen lassen und von den Umständen, die vielleicht auch nicht einfach sind, dass wir davon nicht so überwältigt sind, sondern dass wir unseren Blick wirklich immer wieder ganz bewusst auch auf dich richten können. Ich bitte dich, dass du uns wirklich innerlich stark werden lässt, dass wir dir vertrauen können, dass wir dir wirklich vertrauen können, dass du es gut mit uns meinst, dass du gute Wege, dass du gute Pläne, gute Absichten für uns hast. Hilf uns wirklich offen zu sein, auch für deine Wege, wo vielleicht Dinge irgendwie nicht nach unserem Plan laufen, dass wir uns einfach darauf einlassen können, glauben können, dass du es uns zum Segen werden lässt. Ich möchte uns wirklich damit segnen, dass wir auch jetzt in dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit erleben, dass du wirkst in unserem Leben, inmitten von aller unperfekten Umständen. Komm du wirklich in unser Herz mit deinem Frieden, Jesus. Komm du mit neuer Freude. Ich bete, dass du kommst mit Kraft und wirklich auch mit Hoffnung und Zuversicht, dass du in uns Raum gewinnst, dass du in uns lebst. Denn auch wenn sich die Umstände so oft ändern, du änderst dich nicht, Jesus. Du meinst es gut. Daran halten wir fest, das glauben wir. Und wir laden dich ein, wirklich an unseren Herzen zu wirken. Amen.